Jacques Offenbach hat für seine Operette Orpheus in der Unterwelt seinen größten Hit komponiert, den Cancan. Und was sehen Sie beim Stichwort Cancan vor dem geistigen Auge? Genau, eine Reihe von gut aussehenden Damen, die nebeneinander stehen und die Beine so hoch werfen, dass man einen flüchtigen Blick auf ihre Unterwäsche erhaschen kann. Doch so etwas hat bei der Premiere 1858 niemand gesehen. Zwar ist es in Offenbachs Unterwelt mächtig heiß und Ausschweifungen wären an sich kein Problem, schließlich kann man dafür nicht mehr in die Hölle kommen, dennoch dürfte es im Theater ziemlich züchtig zugegangen sein. Erstens hatte Napoleon III. Erst Jahre später die Sittenzensur gelockert und zweitens konnte man bei der Orpheus-Premiere gar nicht wissen, dass in der Unterwelt Cancan getanzt wird. Denn das Stück wurde von Offenbach als Galopp bezeichnet und dürfte auch so getanzt worden sein, ganz ohne überdurchschnittliche Beinakrobatik. Erst 15 Jahre nach Offenbachs Tod führte das Moulin Rouge den Offenbachschen Cancan als Standardtanz ein und nur deshalb zeigt man heute in den vielen Inszenierungen des Orpheus die hochgeworfenen Frauenbeine. Nicht, dass es zu Offenbachs Zeiten keinen Cancan gegeben hätte. Doch das war ein Paartanz und nicht Frauen, sondern vor allem Männer brillierten darin. Noch 1870 feierte in London eine Boygroup mit professionellen Cancan-Programmen Erfolge, also lange bevor sich der Tanz als Damenshow in Paris etablierte. Offenbach hat auch nie eine Instrumentalversion seines Cancans geschrieben. Im Orpheus wird dieses Stück nämlich vom Chor gesungen. Die erste Orchesterfassung schrieb der Wiener Kapellmeister Karl Binder 1860, als er die Wiener Erstaufführung einfach mit einer üppigen Ouvertüre samt Cancan aufbrezelte. Ja, genau, die Ouvertüre, die Sie vielleicht aus diversen Wunschkonzerten kennen. Offenbach tobte, denn Binder hatte dazu keine Erlaubnis, was den nicht besonders störte, denn Österreich befand sich damals quasi im Kalten Krieg mit Frankreich, weil Napoleon III. Italien im Kampf gegen die Habsburger unterstützte. Da waren Urheberrechtsverletzungen genau das Richtige, um die Franzosen noch mehr auf die Palme zu bringen. Doch selbst wenn Binder sich von Offenbach hätte stoppen lassen, hätten wir einen genialen Orchester-Cancan bekommen. Denn der Walzerkomponist Johann Strauss Sohn ging nach der Wiener Premiere beschwingt nach Hause und brachte den Cancan in eine Orchesterfassung. Aus dem Gedächtnis. So will es jedenfalls die Legende. Die Orpheus-Operette orientiert sich auf freche Weise an der berühmten griechischen Sage vom Sänger, der versucht, die Geister der Unterwelt mit seinem Gesang zu erweichen, damit sie seine verstorbene Frau wieder rausrücken. Zahlreiche Komponisten hatten den Stoff bereits vertont. Bei Offenbach hat Orpheus eine Affäre und ist heilfroh, dass seine Gattin verstirbt. Nur auf Druck der öffentlichen Meinung geht er widerwillig erst in den Olymp und dann in den Hades, um Eurydike zurückzuverlangen. Die hat sich aber inzwischen in Jupiter verliebt und wenig Lust, ihr spießiges Eheleben wieder aufzunehmen. Sie endet als enthemmte Bacchantin. Die Premiere war zwar ein Erfolg, hob sich aber trotz gigantischer Ausstattungskosten nicht besonders von einer durchschnittlichen Einakter-Premiere in Offenbachs Theater ab. Einen Monat später sah der Starkritiker Jules Janin das Stück und verriss es gnadenlos. Er warf den Autoren vor, die hehre Sage geschmacklos durch den Kakao zu ziehen, woraufhin ganz Paris in das Stück ging und ihm zujubelte. Schon Offenbachs prominenter Biograf Siegfried Krakauer gibt diese Geschichte mit einem gewissen skeptischen Unbehagen wieder. Zu Recht führte an, dass eine Orpheus-Parodie in Paris zu dieser Zeit nicht gerade eine Novität war und kaum Anstoß erregen konnte. Die ganze Pressefehde jener Tage hat etwas seltsam Inszeniertes. Jules Janin war in den Jahren vor dem Orpheus durchaus ein Offenbach-Fan gewesen und hatte seine Werke günstig besprochen. Für den Verriss bedankt sich Offenbach sogar in einem offenen Brief. »Danke, Janin. Ihre wöchentlich wiederkehrende, bösartige Propaganda trägt Früchte. Jetzt haben wir bald 150 Vorstellungen von diesem schrecklichen Orpheus in der Unterwelt hinter uns und jeden Tag fließen 1000 Francs in die Kasse. Reiner Hohn oder eine doppelbödige, echte Danksagung?« War die ganze Angelegenheit die erste große Fake-News-Kampagne der Musikgeschichte? Floss von diesen täglichen 1000 Francs vielleicht ein kleiner Teil in Janins Tasche? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die privaten Aufzeichnungen aller Beteiligten schweigen dazu. Möglich wäre auch, dass Jeannin wirklich sauer war, allerdings aus persönlichen Gründen. Denn immer wenn es im Orpheus so richtig schwülstig und sentimental wird, haben die Autoren im Libretto blumige Passagen aus Jeannins Feuilletons zitiert. Welcher Journalist würde da nicht ausrasten?